glaube, mein Antrieb, meine Motivation war immer, das zu tun, was mich näher zu dem hinbringt, was ich gefunden habe. Und zwar mein Vater in Gott im Himmel. Ich war irgendwo, was mir die Energie und den Sinn und in allen Schwierigkeiten auch, die das Ordensleben so bringt oder diese Veränderungen in neue Länder zu gehen, war es aber so, dass ich durch all diese einzelnen Schritte, Erfahrungen merkte, dass die Liebe in mir zu Gott und zu den Menschen wächst. Und wenn ich jetzt wieder auf Talent gehe, ich glaube schon, dass ich auch ein Talent für Gott habe. Ich glaube, wenn ein Kind ohne Vater im Prinzip aufwächst, da ist eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach diesem Vater. Die wird immer bleiben. Und plötzlich hat diese Sehnsucht in mir das Gegenüber Gott.
Herzlich willkommen zu Himmelklar, eurem katholischen Podcast. Und während in Kanada, Mexiko und den USA gerade die größte und längste Fußball-WM aller Zeiten läuft, haben wir heute für euch eine katholische Fußballexpertin ins Studio geholt. Bettina Behrens, die war Fußball-Bundesligaspielerin. Sie ist auch einmal für die deutsche Damen-Nationalmannschaft angetreten. Nachdem sie verletzungsbedingt ihre vielversprechende Fußballkarriere beenden musste, ist sie dann Ordensfrau geworden. Aus gesundheitlichen Gründen, später wieder ausgetreten, dann wieder eingetreten. Und jetzt hat sie vor wenigen Monaten ihren Orden, die Missionsschwestern vom Heiligen Blut, wieder verlassen, um Gott außerhalb des Klosters zu suchen und ihm zu dienen. Das tut sie jetzt beim Sozialdienst katholischer Männer, beim SKM. Bettina Behrens, toll, dass Sie da sind, um uns Ihre Geschichte zu erzählen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Sie mussten schon 1996 mit dem Fußball als Bundesligaspielerin aufhören, weil Ihre Sprunggelenke nicht mehr mitgespielt haben. Wie wichtig ist Ihnen denn Fußball heute noch?
Ich spiele heute immer noch hin und wieder mit Kindern. Das macht mir immer noch sehr viel Freude. Ich merke aber immer wieder, dass ich auch immer auch denke, mein Körper kann mehr, als er noch wirklich kann. Ich bin doch mittlerweile auch etwas in die Jahre gekommen und ja, da fällt das nicht mehr ganz so leicht. Aber ich verfolge natürlich den Fußball am Fernseher oder auch in den Medien.
Wie ist das jetzt? Wir haben ja gerade Fußball-WM. Sind Sie da die ganze Zeit mit dabei? Schauen sich ganz, ganz viele Spiele an?
Es geht ja natürlich aufgrund von Zeitverschiebung. Arbeit ist nicht ganz so möglich, aber was ich mir anschauen kann, das schaue ich mir auch an. Und natürlich verfolge ich unsere Mannschaften. Es gibt auch einige andere Mannschaften in den Ländern, in denen ich auch lebte, die ich dann verfolge, wie Kanada oder die Niederlande, Österreich sind mir doch vertraut oder Südafrika auch. Und da bin ich dann doch mit dem Herzen auch dabei.
Im Vorfeld speziell dieser WM, da gab es viel Kritik, viel zu groß für viele Fans, viel zu teuer. Trump-Festspiele dank eines speichelleckenden FIFA-Chefs Infantino. Russland nicht zugelassen, der Iran schon. Ein internationales Sportfest vor dem Hintergrund der migrantenfeindlichen US-Außenpolitik und. Sehen Sie diese Fußball-WM auch ein bisschen kritisch?
Ja, besonders auch unter dem Gedanken der Fairness, der ja im Sport doch immer auch besonders im Fußball hochgehalten wird. Und ich finde, dass leider doch das Finanzielle im Vordergrund steht und nicht der Fairness-Gedanke. Der Fußball ist kommerziell geworden.
Andererseits hat der Fußball, und zwar auch dieser kommerzielle, internationale Fußball, ja auch ganz viel Verbindendes. Warum eigentlich? Was macht den Fußball so zum Grenzüberwinder?
Ich glaube einfach, weil man für einen Fußball nicht viel braucht. Ich selbst bin auch Straßenfußballerin. Man braucht einfach nur etwas, was rollt. Und man braucht ein bisschen Platz. Ansonsten kann man einfach überall Fußball spielen. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo jeder in einer gewissen Weise in Berührung kommt, wo Grenzen gesprengt werden. Auf der Straße, wenn ich jemandem begegne und der spielt Fußball, der kann das oder hat Interesse, wird gekickt und er wird sich nicht über etwas anderes unterhalten. Und ich finde das so das Großartige am Fußball, auch jetzt die Fanmärsche oder wenn man die Norweger sieht mit ihrem Rudern. Also es ist auch immer sehr, also die Fantasie hat da freien Lauf.
Jetzt kommen wir wirklich mal zu Ihnen. Sie sind in der Eifel aufgewachsen, in der Nähe von Bitburg. Und für Sie als Kind und Jugendliche war der Fußball viel mehr als einfach nur ein Ballsport. Wie und wann haben Sie denn eigentlich angefangen zu kicken?
Ich habe eben schon mal gesagt, ich bin Straßenfußballerin und so auf dem Dorf war viel Platz. Zu meiner Zeit gab es auch nicht so ganz so viele Autos. Sind einige Glasscheiben zu Bruch gegangen, aber das wurde immer, mein Stiefvater war Schreiner, der konnte es dann immer wieder relativ leicht reparieren. Aber ich habe einfach mit den Jungs Fußball gespielt und ich denke, dann war so dieses, und auch in der Schule schon sehr sportlich aktiv, ja, am besten mit Ball, jede Form, ob Hände oder Füße. Und es war einfach das Talent.
Jetzt müssen wir sagen, dass Mädchen und Frauen durchaus auch Fußball spielen können. Das war damals, jetzt reden wir so von den 70er, 80er Jahren, durchaus noch nicht in den Köpfen angekommen. Sie aber hatten immerhin ein nahes Vorbild, nämlich Ihre Patentante.
Ja, meine Patentante war, also ich nenne mich immer, ich bin die zweite Gruppe der Pionierinnen. Also wir durften schon Fußball spielen, da war es schon erlaubt. Meine Patentante hat auch Fußball gespielt und, sage ich mal, so die erste Gruppe der Pionierinnen, die sich erstmal erkämpfen musste, überhaupt Fußball spielen zu dürfen. Und natürlich wurden wir belächelt. Ne, oder es war immer, du bist doch ein Mädchen, Mädchen spielen doch kein Fußball. Ja, und es waren schon viele Vorurteile.
Aber davon haben Sie sich wirklich nicht abschrecken lassen. Und ganz, ganz wichtig für Ihre sportliche Laufbahn wurde dann Ihr Mathe- und Sportlehrer. Der hat nämlich Ihr Talent erkannt und auch gefördert. Was hat er gemacht?
Zu meiner Zeit hat ein Lehrer noch echt Autorität. Und ich wollte schon vorher Fußball spielen und war beim Musikverein. Und meine Eltern sagten, man kann nur eins richtig machen. Was machst du, wenn du sonntags Fußball spielen musst und Musik geht nur eins? Und dann durfte ich nicht. Und irgendwann hat sich mein Mathelehrer und Sportlehrer eingeschaltet, hat mit meiner Mutter geredet und am Ort der Schule war eine Damenmannschaft und dann durfte ich endlich das machen, was ich von Herzen wollte.
Was hat Ihnen eigentlich damals so außerordentlich gut am Fußballspielen gefallen? Was war das?
Ich glaube einfach auch, erstmal, ich hatte schon Talent. Ich war auch Linksfuß und Linksfuß, so viele gab es damals, also ich glaube noch weniger als heute. Und ich war dadurch auch bei den Jungs, ja, wenn ich gekommen bin, haben die sich gefreut. Ich habe, ne, das waren auch meine Freundinnen, die haben aber meistens im Gras gesessen. Ich habe mit den Jungs gekickt. Und der Fußball war natürlich auch etwas, wo einfach alles, was drumherum war, auch weg war. Ich bin so in diesen Flow gekommen, um das zu machen, was mir Freude macht. Und natürlich auch den Erfolg. Und auch dadurch als Mädchen damals schon ein besonderes Standing zu haben. Ich war nicht die, wenn gewählt wurde. Ich war eine der ersten, die für die Mannschaft gewählt wurde, bei den Jungs.
Sie sagen auch immer gern, dass Fußball für Sie damals sowas war wie ein Ventil. Und um das zu verstehen, müssen wir kurz erzählen, dass Ihr Vater bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, als Ihre Mutter gerade mit Ihnen schwanger war. Sie haben ihn also nie kennengelernt. Und dieser Schicksalsschlag, der hat sehr auf der Familie gelastet, verständlicherweise. Und der Fußball, der hat Ihnen dann geholfen, irgendwie damit klarzukommen?
Ja, der Fußball war halt, wie gesagt, auf der einen Seite Freude und mein Talent einbringen. Und auf der anderen Seite war meine Mannschaft auch meine Familie. Also ich war damals die Jüngste. In unserer Familie war es doch sehr von Schwere und Trauer auch. Ja, das lag immer irgendwie über uns. Und der Fußball war so etwas, einfach frei, den Kopf frei zu bekommen, Freude zu haben, zu feiern, zu gewinnen, Mitspielerinnen zu haben, die mich überall hin auch mitgenommen haben, selbst im Urlaub. Viele große Schwestern zu haben, teilweise auch Mütter. Ich weiß noch, als ich das erste Mal vom Training nach Hause kam, sagt meine Mutter, wie war's denn? Also man muss sagen, ich war damals so 14, 15. Sag ich, Mama, da waren so viele alte Frauen. Und die waren halt damals nur über 30, ne? Aber das waren für mich alte Frauen.
Ja, und tatsächlich haben Sie dann Karriere im Fußball gemacht. Sie haben in einem Verein im Westerwald gespielt und sind dann schließlich Bundesligaspielerin geworden. Das war damals ein bisschen anders als heute. Das können Sie kurz vielleicht mal erklären.
Ja, damals war die Bundesliga zweigeteilt. Also zuerst wurde der deutsche Meister noch in den einzelnen Landesligen ausgetragen. Also die Meister haben nachher den deutschen Meister ausgespielt. Und da waren wir auch einmal im Finale gegen Bergisch Gladbach, damals die erfolgreichste Mannschaft in Deutschland, haben das Finale leider verloren. Und danach wurde die zweigleisige Bundesliga eingeführt. Es gab die Nord und Süd. Wir spielten in der Südliga. Damals war Bayern München auch schon Teil der Bundesliga.
Und wir müssen eins ganz klar sagen, das war damals eben kein Profifußball in dem Sinn, sondern Sie haben das ehrenamtlich gemacht.
Ja, wir waren natürlich Amateursportler, würde man heute sagen.
Sportlerin. Eine ganz wichtige Sache, die auch kurios ist, Sie sind einmal im Nationaltrikot aufgelaufen. 1992 war das, ausgerechnet in Rom, ausgerechnet an Ostern. Irgendwie schon besonders, wenn wir dann auf Ihren späteren Lebensweg als katholische Ordensfrau gucken. Wie hat sich das damals für Sie angefühlt, mit dabei zu sein bei diesem 1:1 Deutschland gegen Italien?
Ja, ich muss sagen, damals, es war schon irgendwo auch sehr aufregend. Und ich weiß noch, bei der Nationalhymne da zu stehen und auf diesem, praktisch in diesem Stadion, auf diesem Platz, wo Deutschland 2 Jahre vorher Weltmeister wurde und Franz Beckenbauer so ganz einsam über diesen Platz gegangen ist. Ne? Und das war dann schon ja irgendwo so ein Film, der dann auch ablief. Und ja, es war an Ostern. Wir sind auch, damals war ich, sagen wir mal, wenn man das Kirchliche sieht, noch nicht so sehr religiös. Und wir sind auch zum Obi et Orbi gegangen. Und ja, ich finde es, ja, ist klar spannend, in der Rückschau zu sehen, dass ich ausgerechnet das Länderspiel an dem Ort gemacht habe, wo ich nachher auch ja doch in anderer Funktion als Ordensschwester auch wieder war.
1996 dann, Sie waren damals gerade erst 28, kam dann das Aus dieser Bundesliga-Karriere. Ihr Sprunggelenk hat nicht mehr mitgemacht, dann haben Sie zusätzlich noch eine Klebebandallergie entwickelt, konnten nicht mehr tapen. Wie schlimm war das, dieses abrupte Ende einer ja vielversprechenden Karriere?
Es ist danach schon eine Leere entstanden. Also man muss sich nur mal vorstellen, jemand oder man macht was, was man mit voller Leidenschaft gemacht hat. Ich bin ein Jahr wirklich 3-4 Mal in der Woche aus der Eifel in den Westerwald damals dann auch gefahren zum Training. Und es war irgendwo so der Fixpunkt in meinem Leben. Und zu sagen, okay, ich muss das jetzt ja beenden aufgrund einer Verletzung. Und ich muss sagen, es war dann doch so, dass ich sehr viel mit Schmerzen zu tun hatte am Sprunggelenk. Und von daher ist dann das Aufhören leichter gefallen. Also dieser Akt zu sagen, es geht nicht mehr, ist leicht gefallen. Aber was nicht so einfach war, war zu gucken, okay, wo jetzt mit dieser Begeisterung, mit der Leidenschaft, mit der Freude, ja, wo finde ich eine zweite Heimat?
Sie haben mir erzählt, dass ohne den Fußball, haben Sie jetzt auch gesagt, da war schon sowas wie eine Lücke auf jeden Fall in Ihrem Leben, um nicht vielleicht zu sagen, doch eine ziemlich große Lücke. Ja. Und Sie sind unter anderem dagegen angeradelt, haben viele, viele Kilometer bergauf, bergrunter, abgerissen, haben gesucht, was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen und gesucht und lange erstmal gar nichts gefunden, was Sie wieder mit einer solchen Leidenschaft hätte erfüllen können wie der Fußball. Und dann hatten Sie einen schweren Fahrradunfall und eine folgenreiche Begegnung. Sie haben nämlich nach vielen Jahren Ihre alte Grundschulfreundin Regina wieder getroffen. Was war da los?
Meine Schulfreundin, wir haben damals, ja, wir waren die Völkerball-Queens in der Grundschule. Wir haben beide die Leidenschaft für Pferde geteilt. Sie hatte Pferde, ich hatte Pferde. Und so war Regina schon im gewissen Sinne irgendwo mir sehr verbunden in unseren Talenten. Und ich denke, so dass so Talente, Menschen, Talente wollen gelebt werden. Und Regina hat irgendetwas wieder in mir angesprochen. Sie hat irgendwas in mir angeregt. Es war irgendwie etwas wie ein Feuer, was wieder in mir aufging. Ich wusste aber noch gar nicht, wofür ich jetzt brannte. Und Regina ist in Mission gewesen, hat mir dann auch Bibeltexte geschickt. Sie war Ordensfrau. Und so dieser Kontakt und diese Bibeltexte, und mir war der Kontakt wichtig, von daher habe ich dann auch diese Texte gelesen. Und angesprochen hat mich dann wirklich dieser Dialog, dieses Jesus mit Gott dem Vater ins Gespräch kommen. Teilweise mit einer Intimität, mit einer Zärtlichkeit. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass mein Vater tödlich verunglückt ist. Mein Vater ist durch einen Arbeitsunfall tödlich verunglückt. Und ich denke, damals hat man Kindern erzählt, wie heute auch vielleicht noch manchmal, dein Vater ist im Himmel. Also ich bin aufgewachsen mit einem Vater im Himmel. Und so war für mich schon immer diese Beziehung da einfach gegeben. Das war was Natürliches, dass da jemand ist, den man Vater nennt, den ich Vater nannte, der aber nicht direkt greifbar ist. Mhm. Dass da irgendwas dass da ein Gegenüber ist, wo ich mir aber absolut klar war darüber, weil er war ja mein Vater, dass der mit ihm wäre alles besser gewesen und er wird nach mir schauen, er wird für mich sorgen. Er war für mich immer so was wie ein Schutzengel.
Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen in diese Zeit, wo Regina da in Ihnen etwas entfacht hat. Sie sagen gern, ich bin im Fußball sozialisiert, nicht in der Kirche. Aber damals haben Sie auf einmal gemerkt, ich will mich jetzt aber Gott und dem Glauben geben. Und Sie haben eben auf der Suche nach einem passenden Orden eingefunden, wo Sie sich besonders angesprochen gefühlt haben. Und das hat eben mit dieser Beziehung zum Vater im Himmel zu tun. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, wie Sie auf die Missionarinnen vom kostbaren Blut gestoßen sind.
Ja, ich habe mir damals natürlich verschiedene Ordensgemeinschaften angeschaut und ich hatte eigentlich gar nicht vor, in Orden zu gehen. Ich merkte, okay, mit dieser neuen Erfahrung, mit dieser Begegnung, dass das, was ich jetzt mache, war gut, aber es passt nicht mehr. Es ist nicht mehr meine Zukunft. Es will was Neues in mir geschehen, was Neues in mir leben. Und ich habe dann verschiedene Ordensgemeinschaften mir angeschaut und bin dann irgendwie gegen all meinen Prinzipien, weil ich immer eher Richtung Süden orientiert war, nach Ostwestfalen gefahren. Und ja, und ich bin dort ins Haus gekommen, hatte die ersten Gespräche und ich wusste, dass da was ist, wo ich weiter nachgehen muss. Und das im Eintauchen in den Orden, mich mit dem Orden auch zu beschäftigen, den Orden kennenzulernen, ja, war mir dann irgendwann klar, warum ich da war, weil die Ordensgründerin, einer ihrer Hauptsätze, ihrer Hauptmotivation auch von ihr selbst heraus war, Gott ist mein Vater und ich bin sein Kind. Und da war mir natürlich klar, warum ich in diesem Orden bin. Das ist auch heute noch so mein tägliches Empfinden. Ich würde zwar nicht sagen, ich bin heute noch Kind, in dem Sinn. Und trotzdem ist Gott mein Vater.
Gott ist Ihr Vater im Himmel und Ihr leiblicher Vater ist auch Ihr Vater im Himmel. Also das hat sowas Doppeltes.
Ja, ich muss ja sagen, dass ich habe meinen Vater nie berührt. Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Also mein Vater ist für mich auch etwas, was in dem Sinn nicht für mich greifbar ist. So wie wir Gott nicht greifen können. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ich würde die beiden jetzt so voneinander getrennt halten. Weil manchmal kann man das verkomplizieren und dabei ist Glauben oft so einfach.
Jedenfalls war das für Sie damals so ein Aha-Erlebnis, dass Sie gesagt haben, ja, ich mache das jetzt, ich trete ein. Das ist ein drastischer Schritt und ich glaube, viele in Ihrem Umfeld fanden das auch nicht so richtig toll. Wie war das damals? Hatten Sie das Gefühl, ich mache jetzt das Richtige?
Ich hatte damals noch nicht so wirklich das Gefühl, dass ich das Richtige mache. Ich wusste aber, ich muss dem nachgehen. Ich muss schauen, ob das das Richtige ist. Und ich habe damals schon wirklich einen drastischen Schritt gemacht. Ich hatte eine recht gute Arbeitsstelle und ich hatte eine Wohnung, eine schöne Wohnung. Ich hatte ein Wohnmobil und ich habe dann relativ, ohne wirklich zu wissen, ob der Orden jetzt auf längere Zukunft hin für mich das Richtige ist, habe ich alles gekündigt. Und bin dann nur mit meinem Wohnmobil aufgebrochen. Und ja, ich dachte, okay, wenn es da nicht ist, dann fahre ich mit dem Wohnmobil halt durch die Welt, bis ich das Richtige gefunden habe.
Sie sind eingetreten und dann aber nach gar nicht so langer Zeit wieder aus. Wie das? War es doch nicht das Richtige?
Ja, es war einfach so, dass ich damals, diese Veränderung war schon sehr, sehr groß. Also auch dann nochmal, ich habe ja vorher doch relativ viel Sport auch gemacht. Es waren jetzt weniger Möglichkeiten, auch noch sportlich aktiv zu sein. Ich habe dazu auch einen Bandscheibenvorfall bekommen. Dazu kamen also, wie gesagt, extreme Schmerzen. Also, und ich war plötzlich in einer Ordensgemeinschaft noch nicht mal mehr in der Lage, irgendwie einer Tätigkeit nachzugehen. Und habe sehr unter Schmerzen gelitten. Und es war einfach so dieser Druck von verschiedenen Seiten war zu groß, wo ich dann auch gesagt habe, also Druck, den ich mir auch teilweise selbst gemacht habe, dass ich gedacht habe, okay, dieser Druck hat auch auf meinen Rücken sich ausgewirkt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt erstmal diesen Druck wieder aus dem Kessel lassen, also mal wieder ablassen. Und und auch, weil ich dann dachte, okay, ich war auch am Anfang noch der Überzeugung, ich gehe einfach weg, gehe zurück in mein altes Leben und das war's dann. Und das war's halt dann leider nicht.
Auf Sie kam erstmal wirklich eine Zeit voller starker körperlicher Schmerzen zu und dann auch eine Zeit des Zweifelns. Und ich kürze das jetzt sehr ab und fasse es zusammen. Sie sind nach dieser Zeit wieder eingetreten. Wie kam das wiederum?
Ja, ich hatte zwei Rückenoperationen, wie gesagt, ich hatte ziemlich viel mit Schmerzen zu tun, hatte dann aber auch wieder einen neuen Job. Ich habe in Luxemburg gearbeitet, bin dort jeden Tag zur Arbeit gefahren und ich denke, es war auch eigentlich eine ganz schöne Arbeit. Und trotzdem saß ich immer auf dem Rückweg im Auto und habe gedacht, das ist nicht mein Leben. Das ist es nicht. Ne? Und es brannte immer noch in mir dieses Verlangen nach dem Ordensleben.
Und dann haben Sie es getan. Sie sind wieder bei den Missionarinnen vom kostbaren Blut eingetreten und waren dann viele Jahre lang Nonne an ganz vielen unterschiedlichen Orten, in ganz unterschiedlichen Funktionen. Auch Sie waren in Südafrika zum Beispiel oder auch jetzt im WM-Ausrichterland Kanada, in den Niederlanden. Was hat Ihnen das Ordensleben in diesen Jahren gegeben? Was war da so Ihr Antrieb, Ihre Motivation?
Ich glaube, mein Antrieb, meine Motivation war immer, das zu tun, was mich näher zu dem hinbringt, was ich gefunden habe. Und zwar mein Vater in Gott im Himmel. Und ich war irgendwo, was mir die Energie und den Sinn und in allen Schwierigkeiten auch, die das Ordensleben so bringt oder diese Veränderungen in neue Länder zu gehen, war es aber so, dass ich durch all diese einzelnen Schritte, Erfahrungen merkte, dass die Liebe in mir zu Gott und zu den Menschen weckt. Und wenn ich jetzt wieder auf Talent gehe, ich glaube schon, dass ich, wie gesagt, mein Talent zum Fußball und dass ich auch ein Talent, wenn man es mal so nimmt, für Gott habe. Es ist mir auch mitgegeben worden. Ich glaube, wenn ein Kind ohne Vater im Prinzip aufwächst, da ist eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach diesem Vater. Die wird immer bleiben. Und plötzlich hatte mal diese Sehnsucht in mir das Gegenüber Gott. Ja, und ich bin auch wieder nur dieser Sehnsucht gefolgt, wie ich der Sehnsucht des Fußballs gefolgt bin und dann, ja, die Sehnsucht nach Gott.
Und die Sehnsucht nach Gott, die hatte dann auch mit einem Einsatz für Menschen immer zu tun. Also ich weiß, dass Sie zum Beispiel im Gefängnis mal gearbeitet haben, in verschiedenen Sozialprojekten. Vielleicht haben Sie ein Beispiel.
Ja, ich denke mal, im Orden habe ich natürlich in vielen Projekten mitgearbeitet. Wie gesagt, auch im Gefängnis mit Menschen. Und ich muss jetzt aber auch gerade sagen, jetzt, wo ich nicht mehr im Orden bin, ist es so, dass ich sage, ich habe auch im Orden, gerade in diesen Tätigkeiten in den Ländern, auch mein Talent für die Menschen entdeckt. Dass ich, glaube ich, schon eine sehr, sehr große Gabe habe, mit Menschen zu arbeiten. Und ich war jetzt vor kurzem mit einem jungen Mann unterwegs. Ich arbeite in der Wohnungslosenhilfe und wir waren im Auto unterwegs. Es war ziemlich schwierig. Er hat auch kaum mit mir gesprochen. Und ich habe einfach nur für mich die ganze Zeit im Auto gebetet. Und ich muss sagen, das gibt mir dann wirklich die nötige Ruhe und die Zuversicht und nimmt mir den Druck, dass ich jetzt alles für diesen jungen Mann machen muss. Da ist ein Gott, der ist für ihn verantwortlich. Ich kann mir nur als Instrument dienen, diesen jungen Mann dahin zu fahren und das andere überlasse ich Gott.
Auch das haben Sie dann über viele Jahre gelernt und vertieft. Haben Sie sich denn auch weiter in all diesen Jahren, die Sie da in verschiedenen Ländern unterwegs waren, immer auch für Fußball interessiert, auch immer so ein bisschen gekickt? Wie war das?
Natürlich, also egal wo man ist, der Fußball bringt einen sofort mit den Menschen in Kontakt. Also ich hatte ja auch eine Ordenstracht an und ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so jung und für Menschen in anderen Ländern war ich dann doch schon teilweise für Kinder eine alte Frau und dann nimmt diese alte Frau den Ball und kann immer noch beidfüßig den Ball hochhalten. Also dann gingen die Augen auf und ein Staunen kam und ja, und dann waren eigentlich alle Dämme gebrochen. Also es ist, glaube ich, immer noch so einer der einfachsten Wege, also überall anzukommen und gerade auch mit Kindern, Jugendlichen auch in Kontakt zu kommen.
Also ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass Sie auch in den Niederlanden dann im Einsatz waren und dann sind Sie schließlich auch an den Niederrhein gekommen, wo Sie heute noch sind, nach Mönchengladbach, haben dort in der Gemeinde gearbeitet und dann in einem Integrationsprojekt für Kinder mit Migrationshintergrund und das passt jetzt total gut zu dem, was Sie gerade schon gesagt haben. Da hat Ihnen der Fußball nämlich unheimlich geholfen, diese Jungen und Mädchen überhaupt zu erreichen. Was kann Fußball, was Worte nicht können?
Fußball kann sprachliche Barrieren überwinden. Also beim Fußball gibt's, ich glaube, manchmal sagt man, überall wird gesagt Leo, wenn man einfach den Ball durchlassen soll. Also die Sprache ist im Fußball nicht wichtig. Die Regeln sind auf der ganzen Welt die gleichen. Egal, wo man Fußball spielt. Es gibt überall, wenn Menschen aus anderen Ländern kommen, sie kommen in eine Kultur, wo es völlig andere Regeln gibt. Aber beim Fußball gibt's die gleichen Regeln. Ob ich in Syrien Fußball spielen, im Irak, ob in Amerika, in den Niederlanden oder in Deutschland, die Regeln sind die gleichen. Also es braucht nicht viel an Kommunikation, um einfach miteinander Freude zu haben, den Gedanken von Fairness auch zu leben. Und in diesem Wert ist man dann verbunden miteinander.
Sie haben das gerade schon gesagt, Sie sind dann auch immer mal wieder in Ordenstracht am Ball gewesen. Da gibt es auch ganz lustige Fotos von Ihnen, wie Sie so mit flatternder Ordenstracht und fliegendem Schleier da elegant herdribbeln. Haben Sie in solchen Momenten die beiden Leidenschaften Ihres Lebens zusammengespielt, den Fußball und das Leben für und mit Gott?
Ich möchte gar nicht so sehr Dinge voneinander trennen, weil es geht eigentlich, wir sagen ja auch, der Glaube oder zu Gott ist in eine Einheit zu kommen. Und mir hatte mal eine ganz schlaue Ordensschwester, die ich immer noch sehr, sehr schätze, gesagt, wenn Gott dich beruft, dann mit deinem ganzen Leben. Und Gott nutzt auch mein Talent mit Fußball, um Menschen erreichen zu können.
Über Fußball und Religion ist ja schon viel geschrieben worden. Der berühmte Fußballgott rauf und runter zitiert, von frommen Fußballstars, die Kruzifixe tragen und sich bekreuzigen. Zuletzt gab es jetzt zum Auftakt dieser WM die Szene, wie deutsche Nationalspieler sich so spontan zum Gebetskreis formiert haben. Was löst das bei Ihnen aus, die Sie ja in beiden Welten zu Hause waren und auch immer noch sind?
Ja, es macht mich schon auch immer wieder ein bisschen stolz zu sehen, dass so der Fußball doch eine Gemeinschaft auch ist. Und eine Gemeinschaft, und wie Sie eben so sagten, im Kreis zum Gebet, das waren Spieler, also von beiden Mannschaften, die sich da zum Gebet getroffen haben. Und da merkt man ja einfach, dass es viel, viel mehr ist als nur Fußball.
Sie selbst sind als fußballbegeisterte Ordensfrau von den Medien irgendwann entdeckt worden. Und immer, wenn eine Europa- oder Weltmeisterschaft anstand, dann waren Sie natürlich eine gefragte Gesprächspartnerin. Und Sie haben dann immer wieder auch gesagt, mein Leben ist Bewegung. Bewegung natürlich im Wortsinn, aber auch im übertragenen Sinn, im Sinn von geistiger Bewegung, von Weiterentwicklung, von nicht stehen bleiben. Inwiefern ist das so? Das Leben als Bewegung.
Ja, ich glaube, das Christentum oder wir als Christen oder überhaupt als Menschen, aber ich habe das mal in Thesen oder in Büchern gelesen, schon aus dem frühen Christentum, dass wir zum Wachsen berufen sind. Also es ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens, ist zu wachsen. Und ich glaube, dass Wachstum braucht Erfahrungen. Wachstum braucht positive Erfahrungen. Wachstum braucht negative Erfahrungen. Es ist gut, wenn ein ausgeglichener Mix ist, aus dem ich lernen kann. Ich hatte eine ziemlich schwere, auch dass es damals mit einem Bandscheibenvorfall war und ich eine Operation hatte und meine Eltern dachten und meine Geschwister, ja, du musst ja jetzt langsam wieder gucken, wie du an Arbeit und alles und so. Und ich sagte, ich bin krank, ne? Und das Einzige, was ich machen kann, ist durch die Gegend laufen. Nicht zu Hause sitzen, sondern mich bewegen. Ne, rausgehen, bewegen. Und gerade dann in dieser Bewegung ist mir jemand begegnet, die mir dann eine Wohnung gegeben hat, die mir eine Arbeitsstelle gegeben hat. Und so denke ich, ich würde jetzt mal das erweitern. Mein Leben ist Bewegung und Begegnung.
Bewegung und Begegnung. Und wenn wir jetzt nochmal bei dieser Idee von Bewegung nicht stehen bleiben, Veränderung, Erfahrung sammeln, bleiben, seit ein paar Monaten haben Sie sich wieder von etwas wegbewegt. Sie sind, haben wir schon gesagt, ausgetreten zum zweiten Mal. Auch das ist ja ein krasser Schritt. Warum suchen Sie Gott heute lieber wieder außerhalb der Ordensgemeinschaft?
Also ich muss noch sagen, ich bin meiner Ordensgemeinschaft dankbar und ich bin auch froh, dass wir das wirklich in einem guten Miteinander auch ja durch 2 Jahre Entscheidungsfindung auch dann zu diesem Entschluss gekommen bin. Und wir haben es so formuliert, meine Vorgesetzte und ich, dass ich meine Werte jetzt außerhalb des Ordens besser leben kann. Ich glaube, ich bin vom Grunde her ein sehr freier Mensch und teilweise auch ein sehr spontaner und ja, nicht nur teilweise, und sehr schnell. Ein Journalist sagte mal, ich habe im Fußball den Vater gefunden, im Glauben Gott oder im Orden Gott. Und ich glaube, dass ich jetzt so in meiner Arbeit die Freiheit habe, diese Dinge zu verbinden. Ich arbeite jetzt mit wirklich sehr verletzlichen Menschen, wohnungslosen Menschen, Obdachlosen und Menschen, die wirklich am Rande der Gesellschaft stehen. Und ich glaube, dass ich ohne all diese Erfahrung nicht so diese Energie und das Herz, ich wäre dafür nicht vorbereitet. Aber ich fühle mich jetzt dafür vorbereitet. Mhm. Und ich glaube, ich kann das besser außerhalb des Ordens leben.
Mhm. Also Sie arbeiten jetzt für den Sozialdienst katholischer Männer, speziell für Menschen wirklich am extremen Rand unserer Gesellschaft. Vielleicht erzählen Sie mal, was machen Sie da? Sie haben erzählt von dem jungen Mann, mit dem Sie im Auto unterwegs waren zum Beispiel.
Ja, zum einen arbeite ich in einem Café, wo wir ab 10 Uhr kommen. Menschen von der Straße, Menschen aber auch, die wirklich zwar eine Wohnung haben, aber nicht sonst viel zum Leben. Die kommen zum Kaffee trinken, also wir haben zum Frühstück. Und dann machen wir halt sehr, sehr viel Beratung. Wir versuchen, die Sachen mit Krankenkassen zu regeln, mit dem Jobcenter zu regeln. Wir haben Projekte, wo wir Menschen auch eine Wohnung geben und Menschen dann auch in dieser Wohnung begleiten. Also es gibt wirklich immer wieder Menschen, die für eine Zeit lang ganz ohne irgendwelche soziale Unterstützung leben müssen, weil sie es nicht alleine diesen formellen Teil nicht alleine machen können. Und wir versuchen mit allem dem, was Menschen dann kommen, die Menschen zu unterstützen, wenigstens wieder an den grundsätzlichen Dingen teilhaben zu können.
Wie erfüllend ist das jetzt für Sie?
Es ist immer wieder sehr frustrierend auch. Also ich sage oft Erwartungen, wir sollten nicht da mit Erwartungen reingehen. Es ist schön, wenn wir in kleinen Schritten was schaffen, wenn wir mit kleinen Schritten etwas erreichen können, wenn wir den Menschen auch teilweise wirklich wieder ein bisschen Würde geben, wenn wir die Menschen einfach auch nur in dem, dass wir sie sehen, dass wir eine Tür für sie öffnen und nicht nur die Tür draußen, sondern auch die Tür in unserem Herzen, dass sie sich ernst genommen fühlen. Dass Menschen wissen, okay, da ist doch irgendwo eine Stelle, wo ich hin kann. Und ich finde, dass dann so die kleinen Erfolge, und da lerne ich im Moment auch noch, weil ich ja eigentlich schnell bin und dieses Ganze. Und ich im Moment so lerne, okay, Bettina, es geht einen Schritt nach vorne, es geht mal wieder zwei Schritte zurück. So, aber dabei bleiben. Auch so, wir sagen oft, die Menschen, die zu uns kommen, haben oft im System so viel Negatives auch erlebt, wo das System auch oft an Grenzen gestoßen sind, wo das System auch teilweise versagt hat. Weil wir reden ja bei unseren Besuchen oft von Menschen, die auch wirklich krank sind. Also ein Mensch lebt nicht freiwillig auf der Straße. Mhm. Ne? Und zu sagen, aber wir lassen sie nicht fallen, wir bleiben da.
Wie ist denn das? Erzählen Sie denen auch von sich? Wissen die zum Beispiel, dass sie Ex-Bundesliga-Fußballerin sind?
Ja, in ganz wenigen Fällen. Also manche, glaube ich, wissen es, aber die wenigsten. Also es ist auch da, auch glaube ich, das ist das Schöne. Ich glaube nicht, dass das da jemand interessiert. Bei diesen Menschen geht oft, manche wird es vielleicht interessieren und so, aber es geht ja da so sehr um existenzielle Dinge. Ne? So um ganz, ganz existenzielle Dinge. Das finde ich auch manchmal das Schöne. Das fand ich auch im Gefängnis eigentlich eine schöne Aufgabe. Man ist beim Wesentlichen angekommen.
Kommen wir nochmal auf Sie. Heute sind Sie also Ex-Bundesliga-Fußballerin, ex-einmalige Nationalspielerin und jetzt zweifache Ex-Ordensfrau. Sage ich jetzt ganz bewusst so ein bisschen plakativ. Jetzt könnte man ja sagen, oh, lauter abgebrochene Laufbahn. Fühlt sich das für Sie so an oder würden Sie so sagen, nee, das ist eigentlich eher eine Weiterentwicklung?
Das ist für mich absolut eine Weiterentwicklung, weil meine tiefste Sehnsucht ist Gott. Und ich muss sagen, ich habe mal in einer schwierigen Zeit, als ich wirklich nicht mehr wusste, was ist richtig, was ist falsch und so, habe ich für mich so die innerliche Gewissheit gehabt, alles, was mich näher zu Gott und zu den Menschen bringt, ist richtig. Und ich glaube einfach, dass wir manchmal Abschnitte in unserem Leben haben. Fußball kann man nicht ewig spielen. Fußball hat einfach so eine Zeit. Und ob man dann, ja, es gibt viele Ex-Fußballer. Ordensleben war immer so, ja, das ist für ewig. Trotzdem glaube ich einfach auch, den Mut zu haben, zu sagen, okay, danke dem Orden. Ich habe durch den Orden zu Gott näher gefunden. Ich habe durch den Orden auch gelernt, was es heißt, sozial tätig zu sein. Und jetzt zu sagen, ja. Jetzt habe ich aber die größere Freiheit, um außerhalb des Ordens, weil auch die Orden, man muss ja auch sagen, im Moment in einem großen Wandel sind. Wir haben nicht mehr diese Gemeinschaften, in denen wir leben können. Und das war ja auch ein Grund, dass wir jetzt dort, wo ich bin, in Mönchengladbach, wir hatten eine Gemeinschaft dort mit, wir haben das Haus verkauft. Und so sind mittlerweile viele Ordensschwestern, die auch mittlerweile dann alleine leben. Und ich glaube, dann ist es also für mich dann besser zu sagen, okay, ich gehe aus dem Orden raus, ich lebe für mich und bin frei, das zu tun, was ich denke, tun zu müssen.
Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie es denn für denkbar halten, Sie sind einmal schon wieder eingetreten, dass Sie irgendwann das wieder anders sehen und doch wieder eintreten?
Also im Moment geht das in der katholischen Kirche nicht.
Also zweimal wieder eintreten geht nicht?
Ja, doch, so schön. Aber ich hatte beim ersten Mal, das war noch in der Ordensausbildung. Und jetzt hatte ich doch ewige Gelübde. Und dann, die werden dann vom Papst, werden die aufgelöst. Also man wird befreit von der Einhaltung der Gelübde. Und man kann also nicht nochmal ewige Gelübde ablegen.
Okay, also die Wahrscheinlichkeit ist dann nicht mehr so groß. Ich würde mal sagen, die Wege des Herrn sind wirklich unergründlich, was natürlich auch für den Fußball gilt. Und da sind wir schon wieder beim Fußball. Unter den Profis der deutschen Nationalelf schätzen Sie besonders einen gewissen jungen Mann mit Migrationsgeschichte, nämlich Jamal Musiala. Was mögen Sie so an dem? Was beeindruckt Sie?
Ja, zum einen, wie er also auch ja wirklich als junger Fußballspieler dann zu Bayern gekommen ist. Er hat sich dann dazu entschieden, für Deutschland zu spielen. Er hätte ja auch für England spielen können. Ich denke, also ich muss sagen, ich mag sein Lächeln. Ich mag sein Lächeln und natürlich seine wirklich die seine Begabung, sein Talent, sich zu bewegen. Und ich muss sagen, im Moment leide ich ein bisschen mit ihm, weil er einfach ja nach dieser schweren Verletzung einen ziemlich harten Weg hat. Und und schon irgendwo noch nicht wieder zu dieser Stärke gefunden hat, die er hatte.
Auf jeden Fall können wir auch noch was anderes feststellen, nämlich, dass die deutsche Elf deutlich diverser geworden ist als noch vor ein paar Jahren. Musiala ist ein Beispiel, aber da sind dann auch noch so Leute wie Dennis Undav oder Antonio Rüdiger und noch eine ganze Reihe andere. Glauben Sie, dass die auch das Zeug haben, Mutmacherfiguren zu sein? Also so eine Art Role Models für Kinder, Jugendliche, junge Menschen, die auch eine Migrationsgeschichte haben?
Natürlich. Also ich glaube, es zeigt eigentlich, die deutsche Nationalmannschaft zeigt die Vielfalt, die wir in unserer Kultur haben. Es spiegelt in auf dem Feld in 11 Personen. Und wenn man den ganzen Kader nimmt, in 26 oder wie viele das sind, wieder wie wir auch in Deutschland leben. Und es ist einfach ein neues Normal geworden.
Jetzt können wir ja schon sagen, dass Deutschland sich in der ersten Phase der Weltmeisterschaft, der Gruppenphase, ziemlich gut geschlagen hat, bis zuletzt dann die Niederlage gegen Ecuador kam. Spekulieren Sie mal für uns. Was würden Sie sagen, wie geht's weiter für Deutschland?
Ja, ich glaube, und das habe ich nicht erst nach dem letzten Spiel gegen Ecuador gedacht. Wir gehören sicherlich im Moment nicht mehr zur Weltspitze. Und es ist natürlich, wenn Florian Wirtz und Jamal Musiala bei alter Stärke wären, glaube ich schon, dass wir auch gute Chancen hätten, weiterzukommen. Im Moment ist es eher so, dass ich denke, wir müssen uns auch damit abfinden als Deutschland, dass wir ja vielleicht nur noch Mittelmaß sind. Und was uns vielleicht auch von der Tradition her schwerfällt, es ist natürlich alles möglich. Es kann irgendwann der Durchbruch kommen. Es kann, dann ist es aber eher, glaube ich, auch in meinen Augen etwas, was sich dann entwickelt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt andere Nationen schaue, die sind uns voraus. Und wie Spanien, Frankreich, Argentinien, ich glaube mittlerweile auch die Niederlande, England. Und dann kommt ein großes Feld, wo jetzt mittlerweile viele Länder dazugekommen sind, die man früher noch wirklich als kleine Nationen oder als kleine Nationen golten, die jetzt dadurch auch uns näher gerückt sind. Und da ist natürlich immer wieder eine Überraschung möglich. Aber ich hoffe, wenn wir das Viertelfinale erreichen, glaube ich, wäre das schon eine gute Sache.
Wem drücken Sie noch besonders die Daumen?
Welchem Land ich noch besonders die Daumen drücke? Ja, das ist schon, es ist natürlich, ich habe in Kanada gelebt, aber Kanada wird jetzt wahrscheinlich nicht so die Chancen haben. Ich mag Frankreich. Also da sind schon ein paar Fußballer, die ich besonders, den Olysee, wo ich schon da auch denke, boah, das ist ein toller Fußballer. Ich mag aber auch die Niederlande, also zu den Niederlanden. Und ich habe irgendwo, hat jemand eine These aufgestellt, der meinte, die Niederlande wird Weltmeister. Und ich glaube, die haben auch eine gute Chance. Die Niederlande hat schon eine sehr gute Mannschaft.
Wir werden es bald erfahren. Unsere Zeit hier bei Himmel, klar, die geht jetzt so langsam zu Ende. Und deshalb möchte ich Ihnen zum Schluss noch die Frage stellen, die wir allen unseren Gästen an dieser Stelle stellen, nämlich: Was gibt Ihnen persönlich Hoffnung?
Mir gibt Hoffnung, dass wir wirklich einen Gott haben und dass Gott Einheit ist. Und ich glaube einfach, dass in vielen Menschen eine tiefe Sehnsucht auch nach Gott ist. Und dass im Endeffekt bei all diesen Katastrophen, bei allem auch, was schwer ist, immer jemand größer ist, und das ist Gott.
Bettina Behrens war das. Ehemalige Fußball-Bundesligaspielerin und ehemalige Ordensfrau. Das erst seit kurzem im Frühjahr dieses Jahres hat sie ihren Orden, die Missionarin vom kostbaren Blut, verlassen und widmet ihr Leben Gott und den Menschen jetzt wieder außerhalb der Klostermauern. Aktuell macht sie das beim Sozialdienst katholischer Männer. Frau Behrens, toll, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Einblicke in Ihr Leben und in Ihre Gedankenwelt.
Danke, sehr gerne.
Und bei allen, die zugehört haben, bedanke ich mich auch. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gern, empfehlt uns weiter. Ihr wisst ja, Himmelklar gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und über Kritik freuen wir uns auch, am meisten über Konstruktive. Ich bin Hilde Regenita und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Was hat die Kirche uns heute noch zu sagen? Viel Wichtiges und Banales, Trauriges und Lustiges. Wir reden mit den Menschen, die im Mittelpunkt kirchlichen Geschehens stehen, im Podcast Himmelklar. Himmelklar, der katholische Podcast, gibt's überall, wo es Podcasts gibt, auf domradio.de und jetzt im Domradio-Hörfunkprogramm.